Guten Morgen, alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Mal wieder zur Abwechslung. Und es ist irgendwie ein bisschen laut. Oder? Ist das so? Ist das gut so? Okay, der Boss ist dort hinten. Gut. Ja? Oh. So hoch wie es geht, okay. Ja, also mein Deutsch ist noch schlechter als meine Mundart und auch meine Mundart hat gelitten. Ich werde mich bemühen. Also noch einmal, es freut mich, wieder da zu sein. Es war jetzt 3,5 Jahre, ein bisschen lang. Nicht ganz beabsichtigt, aber danke, danke, danke für alles Gebet. Also jetzt, da war so ein Nadelöhr, dass ich da durch musste. Und das ist jetzt passiert. Also jetzt habe ich das Recht, wiederzukommen und ich habe das Recht, wieder zu gehen. Also das, und das hält mich jetzt nochmals mindestens 5 Jahre im Lande, ich hoffe 10. Also die schwierigste dieser Bewilligungen, die Security Clearance, die ist für 5 Jahre. Also jetzt sollte das dann nicht mehr ganz so ein Affentheater sein. Also, Entschuldigung. Ich werde nichts von Bangladesch erzählen. Ich habe einfach gedacht, ich stürze mich da an die normale Montur. Also das zieht man so an und ja. Das ist so das normale Outfit, das man sich da, in dem man sich bewegt. Oder den Sari, aber der ist schwieriger. Okay. Also was ich eigentlich heute gedacht habe, und ich bin älter geworden, ohne Brille geht es nicht mehr. Oh, ja, gut. Also ich möchte heute als Thema eine Geschichte nehmen, das ist eine der ältesten Geschichten der Welt. Und eigentlich kennen wir sie. Kain und Abel. Aber irgendetwas an dieser Geschichte, irgendetwas daran fasziniert mich und irgendetwas daran muss unwahrscheinlich wichtig sein. Es ist quasi nach der Schöpfung und dem Sündenfall, also ist es die erste Geschichte. Kain und Abel, die Brüder. Und wir kennen es ja. Es ist ja nicht neu. Man muss sich vielleicht auch bewusst sein, 1. Mose ist nicht ein Bericht über alle. Es ist eine Selektion. Man hat da was rausgepickt und viel ausgelassen. Es heißt, und sie hatten andere Söhne und Töchter. Oder? Also, es ist viel im zusammenfassenden Stil, eigentlich fast alles. Es sind nur eine wenige Geschichten, die ein bisschen Detail kriegen. Und die erste davon ist die Kain- und Abel-Geschichte. Und an sich ist es natürlich eine fürchterliche Geschichte. Und wieso ist sie da? Wieso wird diese erwähnt, wenn 100 andere Sachen nicht erwähnt werden? Und klar kann man sagen, ja, zum Aufzeigen, wie schnell Sünde greift. Das ist natürlich ist sicher eine Überlegung. Aber ich denke, es ist wirklich eine wichtige Geschichte. Und ist gerade mal 16 Verse lang. Es ist ja nicht lang, die Beschreibung. Und es fängt an in Kapitel 4, 1. Also die Eva, also Adam und Eva, haben ein Kind, das erste Kind. Und das ist der Kain. Und als der geboren wird, sagt Eva, ich habe einen Mann oder Mensch gewonnen, gekriegt oder produziert, das kommt davon, was für eine Übersetzung man anschaut, mit des Herrn Hilfe. Also die Eva, die ist dankbar, da ist ein Kind, das ist natürlich die erste Kindgeburt, also das ist sicher speziell. Man weiß nicht, ob in ihrem Kopf noch das nachschwingt von 1. Mose 3, 15. Von deinen Nachkommen wird einer kommen, der die Schlange besiegt. Vielleicht denkt sie, das ist jetzt das. Das kann man nicht sagen. Kain ist der Erstgeborene. Nachher hat sie einen zweiten Sohn, Abel. Dort kriegt man keine speziellen Beschreibungen. Und dann im Vers 2 heißt es, dass der Abel ein Schäfer wird, also ein Schafhirt, ein mit Tieren arbeitet und Kain ein Ackermann. Und natürlich beides ist absolut folgerichtig. Also im 1. Mose 1, 28, die Tiere sind dir gegeben. Ja, das wäre der Abel mit dem einfach Tierversorgen. Und natürlich 1. Mose 2, 15, bebaut den Boden und schaut der Welt, wenn ich das mal so ein bisschen einfach sagen kann. Es ist also auf jeden Fall folgerichtig. Also was die beiden machen, da ist gar nichts gegeneinander auszuspielen. Dann beide bringen von ihrer Hände Arbeit ein Opfer. Und das ist eigentlich interessant, weil also da gab es ja nicht eine Instruktion, dass man das so tun müsste. Das Konzept von Opfer ist eigentlich noch nicht da oder noch nicht klar. Es gibt nur etwas, was ein bisschen wie ein Opfer war vorher. Mögt ihr euch erinnern, das ist 1. Mose Kapitel 3, wo es heißt, Gott macht ihnen Kleider aus Häuten. Und natürlich, die Haut von einem Tier kriegt man nur, wenn man das Tier umbringt. Ja? Also sprich, Gott bringt Tiere um, um die Scham der Menschen zu decken. Und das ist natürlich bereits das Bild auf Jesus hin natürlich, aber das Bild von Opfer. Also Blut fließt, um unsere Scham zu decken, oder? Also dort haben wir das erste Mal so etwas wie ein Opfer. Aber es gibt keine Instruktion. Sie kommen irgendwie selber da drauf. Und es ist auch lustig, die Idee von Opfer, die ist überall. Ist auch in allen Religionen. Gibt es irgendeine Form von Opfer? Okay, also was machen Sie von der Früchte Ihrer Arbeit? Und das macht auch Sinn. Oder sie arbeiten, sie erleben eine Multiplizierung, neue Tiere, neue Pflanzen, Ernährung. Das ist Gott, der ihnen schaut. Und die Welt wurde ihnen gegeben. Und sie geben von ihrer quasi Händearbeit, geben sie da diese Opfer. Und das ist natürlich auch richtig. Es ist ein, also was ist Opfer eigentlich? Es ist ein, oder woher ich es gekriegt habe, das zu benennen. Okay, ich habe die Welt gekriegt, ich habe Leben gekriegt, ich habe Gesundheit gekriegt, ich habe meine Fähigkeit zu arbeiten gekriegt. Man müsste ja nicht gesund sein, oder? Und ich gebe da quasi zuerst Gott zurück. Das heißt ja von den Erstlingen der Herde, oder? Also es ist nicht am Schluss, wenn was übrig bleibt, sondern das ist ganz am Anfang Gott anzuerkennen als die Quelle, der Grund, woher es kommt. Ja? Und das machen sie beide und beide von der Hände ihrer Arbeit. Und dann kommt dieser Vers 4 und dort fängt es an mit den Problematiken. Das heißt, Gott sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber nicht Kain und sein Opfer. Und die erste Frage ist, wie hat das wirklich ausgesehen? Also wenn man da die Bilder, es gibt ja so Bilder, ne, dann sieht man da Abels Rauch steigt gerade auf und Kains Rauch geht da runter. Jetzt, wie das genau war, das weiß man eigentlich nicht. Also das ist so eine Illustration. Also irgendwie ist das klar, es wird klar, dass Abel und sein Opfer akzeptabel sind irgendwie und Kain und sein Opfer nicht. Und da kommt natürlich gerade die Frage, wieso? Wieso dieser Unterschied? Und wenn man das so das erste Mal liest, hat man das Gefühl, Gott ist dann, tut ein bisschen schwierig, wie wir sagen. Also quasi, was ist das Problem? Er hat ja was geopfert, oder? Also ich meine, man müsste doch eigentlich das anerkennen, ne? Dass da wer was gedacht hat und dass man sich da... Und jetzt, was geben wir da für eine Antwort? Und eigentlich sind verschiedene Gedanken möglich. Ein Gedanke, der oft, ich auch viel gehört habe in Lehre oder Predigt, ist, dass es die Art des Opfers ist, das den Unterschied macht. Oder wir haben Abel, der hat die Tiere und der bringt ein Tier. Und dann haben wir Kain und er ist ein Ackermann und er bringt wahrscheinlich Getreide irgendwelcher Form. Und viele sagen, oder das ist eine mögliche Erklärung hier, dass es braucht das Blutopfer. Also Getreide reicht nicht sozusagen. Und das stimmt natürlich. Später im Gesetz des Mose finden wir das. Wir haben, also es sind 6 Arten von Opfer. 4 davon sind Blutopfer. Also Blutopfer heißt, ein Tier stirbt in irgendwelcher Form. Und es kommt ein bisschen davon, es gibt dann verschiedene. Aber grundsätzlich die 4, da stirbt ein Tier. Und dann gibt es noch Getreideopfer, die gibt es also auch. Und noch die Trankopfer, wo Wein ausgegossen wird. Das ist noch eine Art, das wäre mehr auf diese Schiene. Das wäre eine Überlegung. Das Problem ist schlicht, dass Gott sicher sein will, dass sie verstehen, was Opfer wirklich ist. Und natürlich finden wir das später, zum Beispiel im Neuen Testament im Hebräer, ohne Blut geht's nicht. Ohne Tod geht's nicht. Ohne die Gerechtigkeit zu erfüllen, kann die Gnade nicht kommen. Das ist ja das Kreuz. Oder dort haben wir das. Es braucht den Opfertod von Jesus. Und wir kriegen quasi seine Gerechtigkeit oder seine die Gnade, die auf ihm ruht. Und er kriegt unsere Schuld, unsere Strafe. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt, also dass das eigentlich um das Opfer selber geht. Aber ich denke, da ist noch anders da. Gewisse Leute sagen, ja, das ist einfach, Gott mag einfach den einen mehr als den anderen. Das finde ich ein ganz schwieriges Argument, weil das so nirgends ist. Also ich würde nicht auf dem. Aber was ist es dann? Wieso tut Gott so kompliziert? Man müsste doch meinen, er sollte froh sein, dass die da irgendwas studieren. Und das ist schon, also wenn man das erste Mal anschaut, ist es ein bisschen Gott, der schwierig tut, und die Menschen, die knallen das ja nicht, sie haben ja keine Instruktion, also was haben sie denn falsch gemacht? Und es besteht keine Lehre, in dem Sinn besteht auch kein Verstoß dagegen. Man kann sagen, beide machen doch das mit guter Absicht. Gott, wieso bist du so schwierig? Und ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. Darf Gott nicht mal bei seiner Anbetung sagen, was ihm gefällt? Oder? Wenn er nicht mal bei seiner Anbetung sagen darf, was ihm gefällt, was ist das für eine Haltung? Ne? Also quasi Gott muss zufrieden sein mit was wir ihm geben. Wir geben doch immerhin was. Das ist so ein bisschen die Haltung. Aber ich glaube, dass noch etwas Wichtiges dahinter steckt. Und das ist, die richtigen Opfer bringen. Und das ist ja eigentlich ein Riesenthema. Sieh, was bedeutet Opfer? Opfer bedeutet, ich gebe jetzt was her für eine noch wichtigere Sache. Oder ich gebe jetzt was her, um in der Zukunft etwas Wichtiges zu erreichen. Man könnte das sogar ganz praktisch sagen. Also, wieso sparst du Geld? Du machst ein Opfer jetzt, damit das in der Zukunft einen positiven Effekt hat, oder? Entweder tust du es wieder investieren oder es ist deine Sicherheit, was auch immer denn genau. Ne? Also wir machen das ja auch in dem Sinn. Oder man kann sagen, Kindserziehung. Klar wäre es einfacher, einfach zu sagen, ja, vergiss es, ist okay. Es ist einfacher, es ist schwieriger, dem Kind hinterher und ja, und jetzt und so. Oder es wäre viel einfacher, im Moment zu sagen, ja, okay. Wieso machen wir denn das? Sie Opfer jeglicher Form heißt, ich sehe etwas Wichtiges in der Zukunft oder ich sehe etwas, was wichtiger ist, und darum mache ich das Opfer jetzt. Und es ist genau das, die gegenteilige Haltung, die uns in Probleme bringt. Also da die Haltung von, ja, jetzt habe ich Stutz, jetzt knall ich das raus, Oder? Das ist genau das, was uns dann zu unverantwortlichen Menschen macht. Es ist auch die Basis für jede Art von Sucht. Oder Sucht ist eigentlich, der Moment ist wichtiger als die Zukunft. Das ist auch Schulden machen. Es geht in die gleiche Richtung, außer es sind vernünftige Schulden. Aber oder? Der Moment ist wichtiger, ich will das jetzt. Wieso? Ich opfere eigentlich die Zukunft. Ich opfere Beziehungen. Ich opfere das Langfristige, statt dass ich das Kurzfristige opfere. Und man sieht das in der Bibel an vielen Orten. Also zum Beispiel, das klassische Beispiel ist Esau. Das ist ja die bekannte Story, oder? Er kommt da vom Jagen zurück, hat Hunger, ist ausgehungert und sieht dann seinen Bruder da, wie der irgendwas kocht, ne? Und dann sagt er ihm, gib mir. Und der Bruder ist natürlich sehr schlau. Und er sagt, okay, verkauf mir dein Erstgeborenenrecht. Und dann sagt Esau, ja, also wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, sterbe ich ja auch, ist ja egal. Oder? Und ich meine, wie lange hätte es gebraucht, in diesem ganzen Lager ein bisschen Essen zu organisieren? 20 Minuten? Oder das ist genau Esaus Problem. Er opfert das Langfristige und das Wertvolle für das Momentane. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, jeden Moment. Dass wir willig sind, die nötigen Opfer zu bringen, um Beziehungen zu erhalten, um Gott zu ehren, um eine langfristige, wichtige Sache zu erreichen. Das ist Opfer. Aber es gibt auch falsche Opfer. Und ich denke, das gibt's auch, dass wir da und ich habe mich so investiert und keiner gustiert das Gefühl von sich opfern, wo das vielleicht gar nicht so gut ist. Das gibt's auch und wir kennen das auch und das macht unsere Beziehungen schwieriger, weil wir opfern uns da und da bleibt ein Seitengeschmack und es kommt dann ein gewisser Groll auch. Ich habe mich so geopfert. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, das so nicht zu machen. Also richtige Opfer. Was will Gott mir sagen? Was soll ich opfern? Oder aber auch nicht? Oder also wo mache ich da irgend so ein selbstorganisiertes oder selbst... Also wo mache ich das quasi selber, was ich da geben will? Naja, also, man muss sich da wirklich Fragen stellen. Du hattest irgendwelche Klebstreifen am Boden? Gut, also, damit ich da nicht zu viel rumturne. Jetzt kommt der fünfte Vers. Und der fünfte Vers ist sehr, sehr, da heißt es, da ergrimmte kein sehr, und senkte finster seinen Blick. Und ich denke, jetzt sehen wir noch mehr. Also er ist klar wütend. Er findet es klar ungerecht. Es ist klar eine Art verletzter Stolz dabei. Ich habe mich doch bemüht, was ist jetzt das Problem? Er sieht klar das Problem bei Gott. Das ist ganz klar. Oder also quasi Gott soll nicht so schwierig tun. Er fragt nicht, wieso. Und das senkte seinen Blick. Oder das ist eigentlich weg von Gott. Oder, also, oder er sagt nicht, wieso ist meines nicht gut genug. Er sagt nicht, wieso, was ist dann der Unterschied. Er fragt nicht, er will nicht wissen, er will auch nicht korrigieren. Es ist Wut. Und er gibt Gott die Schuld. Er hat das Gefühl von Verrat. Es ist ungerecht. Er verifiziert nichts. Er übernimmt auch keine Verantwortung. Es ist nicht mein Problem. Es ist Gottes Problem, ganz klar. Das ist seine Haltung. Gott ist ungerecht. Und ich habe ein Recht darauf, wütend zu sein. Und es ist klar eine Abwendung. Und das ist die Schwierigkeit. Wieso macht er das? Und ich glaube, hier sieht man auch, wieso das Opfer nicht akzeptabel war. Weil da hockt eine Haltung drin. Und ich glaube, Gott versucht die jetzt auch anzusprechen oder hervorzuholen. Und dann kommt der sechste Vers. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Oder vielleicht, bevor wir da noch ein paar Gedanken machen, wir sind sehr schnell brüskiert. Wir sind sehr schnell betupft. Wir finden Sachen sehr schnell ungerecht. Wir fühlen sehr schnell, haben wir das Gefühl, oh, ich habe das auch gemacht. Wir vergleichen sehr schnell. Wir ergrimmen oder Groll oder wie man das immer dann nennen will. Der verletzte Stolz, na, das Betupftsein, das braucht nicht lange und es braucht nicht viel. Und wir sind auf dieser Schiene. Es braucht wirklich nicht viel. Und es ist immer einfach, nach links zu sehen, nach rechts zu sehen und zu sagen, oh, bei dem hat das funktioniert, oder? Ja, vielleicht gibt es auch Gründe. Und darum finde ich, ist diese Geschichte so wichtig, weil das ist genau, wie wir reagieren. Dann eben, Gott sagt ihm dann, warum ergrimmst du, warum senkst du deinen Blick? Und ich finde wichtig, es ist nicht kein, der zu Gott geht und sagt, du bist ungerecht und du hast und wieso. Er wendet sich nicht an Gott. Es ist Gott, der quasi ihm jetzt hinterher rennt und versucht, ihn anzugraben. Na? Er versucht, da irgendwie reinzukommen. Und er sagt, es ist lustig, was Gott beschreibt, ist eigentlich Realität. Du bist wütend, du senkst deinen Blick. Oder? Also was Gott macht, ist eine Beschreibung der Realität. Okay, du bist wütend. Nein. Und das kennen wir, oder? Das ist so einfach, oder? Wenn man wütend ist, sagt man, gibt das nicht zu. Gegenüber anderen nicht und gegen sich selbst gerade auch nicht. Oder? Und was Gott eigentlich macht, ist, er initiiert, er versucht, ihn zum Denken zu bringen, er versucht, ihn zu engagieren, wieso das ist, oder das Abgeklärte, Abgekanzelte. Gott versucht da wieder reinzukommen. Und er beschreibt die Realität. Also er nennt Wut Wut, er nennt Groll Groll. Und das ist Gott. Gott kann nur in der Wahrheit arbeiten. Oder? Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, ja, ich bin sauer. Ja, ich bin eifersüchtig. Ja, es nervt mich, weil es für die geht und für mich nicht. Oder das Anerkennen, dass das läuft bei mir, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und Gott hilft ihm quasi. Und kein klar findet, Gott ist das Problem und Gott sagt, was ist das Problem? Also Gott versucht das wieder zu öffnen, diese Diskussion sozusagen. Und dann kommt der Vers 7 und der ist sehr wichtig. Gott sagt, wenn du das Richtige tust, würdest du nicht akzeptiert werden. Und ich glaube, da sieht man auch klar, dass die Haltung das Problem war. Gott sagt, also quasi jetzt, natürlich, das wird ihm absolut gegen den Strich gehen. Klar, weil er sagt, Gott, du bist das Problem und Gott sagt quasi, nein, du bist das Problem. Wenn du mit der richtigen Haltung das gemacht hättest, hätte ich das akzeptiert. Das Problem ist bei dir. Und das ist natürlich nicht lustig zu hören, okay? Gott, übrigens auch noch wichtig, Gott ist nicht ungerecht. Das ist nicht eine parteiische Sache mit dem Lieblingskind, sondern es ist schlicht und ergreifend, es hat damit zu tun, dass es eine Haltung gibt, die Gott nicht ehrt und die für den Menschen nicht gut ist. Und man muss da zur Realität kommen. Und Gott versucht den Kain in die Realität zu bringen. Und irgendwo ist das natürlich eine Herausforderung. Also Gott sagt quasi dem Kain, du glaubst Lügen, du hast eine Sicht dir akzeptiert, die nicht korrekt ist. Das entspricht nicht der Realität. Deine schlechten Gefühle sind real, aber deine Interpretation, dein Verständnis darüber ist nicht korrekt. Und das ist natürlich hart. Den verletzten Stolz, die anderen zuschieben, das zu schlucken. Und eigentlich noch härter ist es zu schlucken. Es war ja schon schwierig zu schlucken, dass Gott das nicht akzeptiert hat. Aber dass ich quasi schuld bin dafür, das ist noch härter zu schlucken. Weißt du, in der Misere zu sein, ist ein Problem, oder? Aber wenn ich für die Misere selber verantwortlich bin und Gott mir eigentlich sagt, du, das warst du, das ist natürlich nochmals schwieriger zu schlucken, oder? Aber es ist essentiell. Aber ich möchte auch sagen, in dem drin ist aber auch eine Hoffnung. Weil was Gott quasi sagt ist, ich würde dich auf jeden Fall akzeptieren, wenn du deine Haltung, Handlung änderst. Das Problem ist nicht, dass ich dich nicht akzeptieren will. Das Problem ist nicht, dass ich gegen dich bin. Ich versuche dir zu sagen, was ich akzeptieren kann. Und in dem Sinn ist es auch einen Weg weiter. Okay, Gott sagt nicht, ja, jetzt, das war's und du mit deiner Scheißhaltung, geh. Es ist nicht die Art von Approach, sondern Gott sagt, du musst akzeptieren, du musst diese bittere Pille schlucken, weil ich will dich an sich akzeptieren und ich zeige dir den Weg. Es ist absolut möglich. Das ist nicht ein Loch, wo man nicht rauskommt. Es wäre an sich einfach aus diesem Loch rauszukommen. Man müsste einfach seinen Stolz schlucken und seine Schuldzuweisungen stoppen und Verantwortung übernehmen. Was natürlich nicht ganz einfach ist. Und er sagt dann, und wenn du nicht das Richtige tust, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das ist auch ein interessanter Satz. Und übrigens, das Wort dort für Verlangen ist sogar so wie sexuell. Also es ist ein Dreckwort ein bisschen. Also es wird auch im Kontext von sexuellen Dingen benutzt. Also die Sünde lauert auf dich. Das ist ein interessanter Satz. Zum Beispiel heißt das auch, dass bisher eigentlich gar nichts so ein Riesenproblem wäre. Oder er sagt nicht, du hast gesündigt und jetzt, was machst du? Er sagt, pass auf, wenn du so weiterfährst, dann wirst du quasi die Sünde reinlassen, reinholen, wie man immer das dann sagen will. Also Gott sagt nicht, oh, du bist verloren. Ui, es ist nichts von dem. Er sagt nur, pass auf, wenn du so weitermachst, das hat Konsequenzen. Oder? Also die Sünde lauert auf dich. Es ist nicht so sehr, du hast gesündigt und du kommst nicht mehr aus dem Loch raus. Sondern er sagt quasi, du mach was. Weil du nichts machst, dann geht es in diese Richtung. Und er sagt, du aber herrsche über sie. Es ist auch möglich. Es ist möglich, unseren blöden Stolz loszulassen. Es ist möglich zu sagen, ich habe mich selber in diesem Mist reinmanövriert oder ich habe mindestens auch einen Teil an dem. Es ist möglich, Verantwortung zu übernehmen. Es ist nicht unmöglich. Es ist möglich zu sagen, ja, es haben nicht alle gleich viel und es scheint nicht allen gleich Ring zu fallen, aber ich habe auch einen Weg und ich kann was machen. Ja. Dieser Satz bedeutet, dass Kain eine Wahl hat. Gott zeigt ihm auch, was die Folgen seiner Wahl sind. Und die sind gewichtig. Also ich kann diese Spirale runter. Und das können wir. Und wir machen das auch, oder? Oh, er hat mich und er hat mich so angeschaut. Und dann geht es einfach weiter, weiter, weiter. Und das dreht und dreht und dreht. Und es wird immer schlimmer. Und wir sind immer weniger bereit, irgendetwas zu hören, was dem nicht entspricht. Das geht mit Wut so. Es geht mit so, dass sich brüskiert fühlen so. Übrigens, Eifersucht ist auch so. Wenn ich mal eifersüchtig bin, dann sehe ich nur noch, was meine Eifersucht beweist. Alles, was das Gegenteil beweist, das perlt ab. Das kommt gar nicht mehr. Also man kann sich da ganz bitterbös in ein Loch reindrehen. Das ist so. Und Gott sagt, mach's nicht. Du bist das Opfer von dir selber, wenn du das tust. Und darum glaube ich, dass diese Geschichte so universell ist, weil das ist genau unser Herz, oder? Das ist genau, was wir machen. Also Sünde lauert vor der Tür, heißt eigentlich auch, dass das bisher Sünde, also eben der Weg ist offen, alles ist möglich, man kann sich anders entscheiden. Auch sagt Gott, du bist kein Opfer deiner Umstände. Man kann das machen, man kann das ändern. Es wäre eigentlich ganz einfach. Was dran ist, ist nicht Schuld zuschieben und Selbstmitleid und Eifersucht und Groll, sondern Buße. Buße heißt, ja, das ist eine andere interessante Sache. Was ist Buße? Buße heißt nicht nur zu sagen, dass ich was Falsches gemacht habe, es ist auch dafür Verantwortung übernehmen. Viele Leute geben Zeug zu, weil es ist eh bewiesen. Ne? Man kann das gar nicht mehr abstreiten, oder? Also das zuzugeben ist schon mal ein erster Schritt, aber es ist noch nicht genügend. Es gibt Leute, die Sünde zugeben, aber alle machen es. Oder zugeben, aber ich konnte nicht anders. Oder zugeben, aber ich war ein Opfer der Umstände. Also ich übernehme immer noch keine Verantwortung. Ich sehe mich immer noch als das Opfer. Und was ist das Problem damit? Wenn ich das Opfer bin, ist die Schuld jemand anders. Wenn die Schuld jemand anders ist, werde ich nicht um Vergebung bitten. Wenn ich nicht um Vergebung bitte, kann Gott nicht vergeben. Es gibt nur eine Bedingung zur Vergebung. Und das ist, um Vergebung zu bitten. Das ist die einzige Bedingung. Aber solange, wie ich immer noch der ganzen Welt Schuld zuschiebe, solange übernehme ich keine Verantwortung, solange ich nehme die Schuld nicht an und damit kann ich auch nicht um Vergebung bitten. Wir sagen uns ab. Gott sagt uns nicht ab. Neid, Selbstmitleid, verletzter Stolz, sich als Opfer fühlen. Übrigens, das ist sehr modern. Und ich denke, ihr seht auch, dass das im Moment sind wir auf einer ganz, ganz tragischen Welle, wo alle sind schuld und ich bin das arme Opfer. Ja, und das, ich meine, das ist nie ganz falsch, oder? Es gibt immer jemand, der mehr gekriegt hat als du. Es gibt immer jemand, der hübscher ist als du. Es gibt immer jemand, dessen Familie besser ist als deine. Ich meine, technisch falsch ist das nicht. Aber auch wirklich nicht hilfreich. Verantwortung übernehmen, Entscheidungen fällen, die richtigen Opfer machen, akzeptieren, die Eifersucht wegtun, das Selbstmitleid. Selbstmitleid ist auch ein ganz, ganz übles Ding. Ne? Es ist immer so nett, aber es ist eigentlich absolut, es verzerrt alles. Und wenn man, also das ist ein Riesenprozess und man kann sagen, und ihr wisst natürlich, die nächste Zeile in der Geschichte ist, Kain sprach zu seinem Bruder Abel, lasst uns aufs Feld gehen, und er ermordet ihn. Und es ist ein Vollmord, also es ist beabsichtigt, motiviert Totschlag, oder? Also es gibt keine quasi mitigating factors, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Es gibt keine Gnade da oder keine mildernden Umstände, ich glaube, ist das auf Deutsch. Jetzt, wie lange ist das, hat das gedauert? Wir wissen es nicht. In der Geschichte ist das natürlich alles im Raffer. oder? Und wie lang dass das gegangen ist, bis Kain so wütend war, dass er das getan hat. Wir wissen das nicht. Übrigens ist natürlich die Tat selber ist ein absolutes Desaster. Ich beweise, dass ich gut bin, indem ich die Leute, die besser sind, auf die Seite schiebe. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay? Er killt das Ideal, oder? Er schiebt beiseite, der wäre jetzt der Standard wird und er kommt ja da nicht ran. Na? Dann schiebt man halt den Abel beiseite. Und natürlich ist es auch eine völlig falsch. Ich meine, bisher war aber sein Problem mit Gott und jetzt plötzlich, wieso muss jetzt der Abel dran glauben? Und das ist auch noch was. Wir sind da die Meister der Gerechtigkeit und was alles ungerecht ist. Diese Tat hat keine Gerechtigkeit irgendwo. Es ist nicht gerechtfertigt, in keiner Weise. Und das ist das andere Problem. Wenn ich immer darauf reite, wie ungerecht ich behandelt werde, du wirst am Schluss zu jemandem werden, der viel größere Ungerechtigkeit gegenüber anderen macht und kein Sensorium dafür. Was er sich darüber beklagt, ist eine kleine Sache. Was er tut, ist eine große Sache. Wo ist die Gerechtigkeit? Und die Antwort ist nirgends. Wenn wir immer darauf rumreiten, wie ungerecht Gott ist und wir und alle haben und ich nicht und wieso geht es bei denen, wieso geht es bei ihnen, diese Art von Linie, am Schluss wirst du größere Ungerechtigkeiten begehen und du wirst es nicht mal merken, als die Ungerechtigkeit, die du eigentlich anklagst. Und das ist bei Kain, das ist absolut sichtbar. Okay. Was das auch heißt, ist, wenn wir uns in diesen Graben reindrehen, irgendwann wird es wirklich destruktiv. Du kannst sagen, ja, ich habe niemanden ermordet. Ja, gut. Manchmal haben wir auch nicht gemordet, weil wir nicht konnten. Menschen werden sehr schnell sehr aggressiv. Und zwar nicht nur mit Worten. Es braucht nicht viel. Und wir müssen als Busse sagen, oh, ich würde das nie machen. Ja, ich wäre mal nicht so sicher. Wir vertragen es schon nicht, wenn da auf der Post jemand vor uns drankommt. Schon das vertragen wir nicht. Was wäre, wenn echtes Unrecht passieren würde? Also ich sage nur, oder also das ist ein bisschen das Problem der Schweiz, oder wir haben das Gefühl, oh, das würden wir nie. Nein, nein, wir würden schon. Wir haben einfach eine sehr geregelte, eine sehr quasi uns zugutekommende Umgebung. Wie aggressiv wir wären, wenn das Kind wirklich hungrig ist, ich bin nicht so sicher. Also man sollte sich da nicht täuschen. Okay? Eine weitere natürlich wichtige Frage ist, wieso verhindert Gott den Mord nicht? Und das ist natürlich eine Grundfrage. Könnte er ihn verhindern? Ja. Tut er es? Nein. Wieso? Und die Antwort, glaube ich, liegt in einer sehr prinzipiellen Überlegung. Wenn Gott jegliche Handlung, die nicht gut ist, unmöglich macht. Versteht ihr? Da machen wir gar nichts. Und wir machen auch nichts Gutes. Gott könnte das. Er könnte uns den Maulkorb anlegen. Er könnte uns die Handschellen anlegen, jedes Mal, wenn wir in eine falsche Richtung laufen. Das ist möglich. Er könnte das, aber klar hat er es so nicht gemacht. Und das ist eine Realität, die wir einerseits, beschuldigen wir Gott dafür, er hätte das nicht sollen. Ja, vielleicht. Aber dann wärst du eigentlich wie ein Tier. Man macht einfach, was man per Instinkt programmiert ist. Und Gott hat klar nicht ein Tier mehr gewollt. Er hat Menschen gewollt. Menschen, die wir sind, die effektiv etwas entscheiden können, die Gutes tun können. Also das ist so eine von den Grundfragen. Aber jetzt noch weiter. Dann kommt Gott wieder. Und es ist wieder Gott, der kommt. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und wiederum, es ist Gott, der initiiert. Es ist Gott, der kommt, der versucht immer noch irgendwie an Kain ranzukommen. Die Antwort von Kain, finde ich, ist eine Eskalation zu vorher. Er sagt, ich weiß nicht. Nein, du weißt. Und das zeigt, dass wenn wir so kleine Dinge akzeptieren und diese kleinen Unwahrheiten und die, wenn das Gewissen sticht, nicht akzeptieren, wir geben uns immer größerer Lüge oder Täuschung hin. Selbst auch. Oder? Und sagt, oh, ich weiß das nicht. Und dann sagt er, bin ich meines Bruders Hüter? Das ist ein ganz bekannter Satz. So, er sagt nicht nur, keine Ahnung, kümmert mich nicht. Er sagt, wieso hast du das Gefühl, dass ich mich um ihn kümmern soll? Also es ist viel aggressiver. Und Hüter, es geht ja nicht um Hüten, nicht umbringen wäre ja schon genug. Okay? Und das zeigt auch, wie tief er jetzt in dem Loch ist. Und er hat das Gefühl, er hat recht. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Mit jedem Mal, wo wir Gewissen ablehnen, schrauben wir uns da tiefer in das Ding rein. Und das ist wirklich gefährlich. Er hat Lüge akzeptiert, er hat sich selbst getäuscht, er legt jegliche Verantwortung ab. Und das bedeutet natürlich, dass es auch keine Buße gibt. Er wird nicht um Vergebung bitten und darum ist es, kann Gott in dem Sinn nicht vergeben. Gott sagt dann, was hast du getan? Und das ist eigentlich die Frage, die kein stellen sollte. Was habe ich getan? Gott stellt sie. Und Gott sagt, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Das ist auch ein interessanter Satz. Was ich getan habe. Sie, wir haben oft das Gefühl, ich mache was und dann ist das alles weg. Nein, es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Die Evidenz des Todes, des Mordes ist da. Übrigens auch interessant hier ist, der Boden ist hier fast personifiziert. Also auf dem Boden wurde Unrecht begangen, der Boden musste das Blut schlucken, also das kommt auch im nächsten Satz. Es heißt hier, verflucht bist du von der Erde, die ihren Mund aufgetan hat, um deines Bruders Blut zu empfangen. Und das ist etwas, das man später auch weiter sieht im Levitikus und so, dass die Erde ist quasi, du kannst nur so viel Unrecht machen auf einem Flecken Erde und dann heißt es, die Erde, also kotzt dich auf gut Deutsch, raus. Also es gibt ein Maß an Unrecht und die Erde ist hier fast personifiziert, was eigentlich ein ganz... Und dann heißt es, verflucht bist du. Ja, verflucht Gott. Und ich würde sagen, nein, es ist eine Konsequenz seines Verhaltens. Er hat sich jetzt in Feindschaft gesetzt mit Gott, mit seinen Leuten und auch mit der Natur. Und es heißt dann auch, also dieser Boden wird dir der Ertrag nicht mehr geben und du wirst unstet und flüchtig sein auf Erden. Und das ist natürlich das Gegenbild von die Erde ist dir gegeben. Und wieso unstet? Wieso flüchtig? Ja, ich flüchte von was ich getan habe, oder? Ich flüchte von der Familie. Und er gibt natürlich Gott die Schuld für all das, oder? Gott klar sagt, du bist der Handelnde und die Konsequenzen kommen auf dich, reale Konsequenzen. Das ist nicht, weil Gott das so will, das ist, weil es so ist. Übrigens, wieso wandernd? Und das ist irgendwo natürlich geografisch, aber ich denke, es ist auch psychologisch. Wenn ich das Ideal wegschiebe, habe ich keinen Orientierungspunkt. Wenn ich das Gewissen wegschiebe, was dann leitet mich? Und drum unstet und flüchtend. Ich denke, dass das geografisch auch stimmt, aber ich denke, dass es an sich auch etwas, also noch mehr bedeutet. Kein Reagierter sagt, meine Strafe ist zu schwer. Erstens ist keine Strafe. Es sind Konsequenzen meiner Handlung. Strafe heißt, du strafst mich. Und Gott sagt, du kriegst die Konsequenzen von deinem Handeln. Und ich habe dir das eigentlich gesagt. Dann sagt er, du hast mich von deinem Angesicht weggetrieben. Gott hat überhaupt nichts in die Richtung gesagt. Es ist nicht Gott, der weg ist. Es ist nicht Gott, der den Blick gesenkt hat. Es ist Gott, der hinter ihm her ist. Und er sagt, du hast mich von deinem Angesicht vertrieben. Und dann sagt er, und wenn mich wer trifft, dann kann er mich totschlagen. Das ist ein interessantes Argument von einem Mörder. Aber in diesem Punkt hat er recht. Leben ist wertvoll. Und Gott macht dann, also was immer das genau war, das Zeichen, dass er irgendeinen Schutz hat. Und vielleicht ist es auch, dass Gott ihm Zeit gibt, um zu verstehen, was er eigentlich macht. Ich weiß es nicht. Zeit gibt, um zurückzukehren. Zeit gibt, das wissen wir nicht mehr. Die Story hört quasi dort auf. Und es gibt sogar das siebenmal, ne? Das siebenmal, das dann später von Lamech, also seinem, ja, das später in der Reihe, schamlos missinterpretiert wird. Er sagt dann, wenn jemand mir was macht, dann mache ich das 77 Mal zurück. Oder? Also was Gott als Gnade und als Schutz von Leben gemeint hat, das wird dann nachher eigentlich ganz andersrum verwendet. Ah. Gott ist gnädig, Leben ist wertvoll. Gott probiert irgendwie zu ihm durchzukommen. Und für mich, so traurig und so tragisch, wie diese Geschichte ist, ich glaube, so wichtig ist sie. Weil wir sind auch irgendwo auf der Spirale und es braucht nicht viel, bis wir auf der Spirale hocken. Okay? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die richtigen Opfer zu machen. Das Wichtige für wichtiger zu halten als das Momentane. Und ich glaube, dass das ist auch eines der Dinge mit Jugend, dass ich sage das auch den Jungen, das muss man lernen. Dem Pleasure of the Moment, oder? Das rückstellen zu können wegen etwas, was wichtiger ist. Und das muss man lernen. Niemand, der alles jetzt frisst, ist gesund. Niemand, der jetzt alles raushaut, hat ein stetiges Leben. Und das gilt auch, ich sage es jetzt einmal im Wirtschaftlichen, aber das stimmt natürlich genauso im anderen. Sich nicht als Opfer fühlen. Wege sind offen. Es geht anders. Stolz schlucken, reagieren auf Gewissen. Eifersucht ist immer ein schlechter Ratgeber. Immer. Groll ist immer ein schlechter Ratgeber. Und die vermeintliche Gerechtigkeitssinn, den wir da so groß propagieren, mit dem ist es auch nicht so weit her, wie wir meinen. Okay? Es wäre schleuer. Wir würden jeden Moment, und das sind ja die Kleinstsachen, und ich glaube, ihr versteht das auch, jeden Moment im Alltag auf Gewissen reagieren. Die kleinen Dinge loslassen. Auf Gott hören. Eifersucht schieben. Übrigens, wir haben ein ganzes Eifersuchtssystem aufgebaut. Natürlich. Mit Klicks und Likes. Es ist ein ganzes Eifersuchtssystem. Aufpassen mit so Zeug, weil das schraubt dich in irgendein Loch rein. Es ist besser, draußen zu bleiben. Gott ist gnädig. Es fällt nicht an Gott. Er geht uns hinterher, er redet zu uns, er gibt uns Wege, er vergibt uns. Er will, dass wir aus dem Loch rauskommen. Gott ist gnädig. wollen wir auch in den kleinen, kleinen Dingen. Amen.